Hermines Geheimnis. Fürchterliche Geschichte, schrecklich. Wunder, dass alle noch leben. Sowas habe ich noch nie gehört. Heiliger Strohsack, ein Glück, dass Sie da waren, Snape. Danke, Minister. Orden des Merlin, zweiter Klasse, würde ich sagen. Erster Klasse, wenn ich's deichseln kann. Herzlichen Dank, Minister. Sieht ja übel aus, der Schnitt, den Sie da im Gesicht haben. Das war sicher Black. Keineswegs, Minister. Es waren Potter, Weasley und Granger, Minister. Nein. Black hatte sie verhext. War mir auf der Stelle klar. Ein Verwirrungszauber, so wie die sich aufführten. Glaubt denn offenbar, ihr seid doch unschuldig. Sie waren für ihre Taten nicht verantwortlich. Allerdings wäre Black fast entkommen, weil sie sich eingemischt haben. Glaubt denn wohl, sie könnten ihn auf eigene Faust fangen. Man hat ihnen bisher einfach viel zu viel durchgehen lassen. Ich fürchte, das ist ihnen zu Kopfe gestiegen. Und natürlich hat der Schulleiter immer größtes Nachsehen mit Potter. Nun ja, Snape, Sie wissen, Harry Potter. Wir haben da alle einen schwachen Punkt, wenn es um ihn geht. Gleichwohl, Minister. Tut es ihm gut, wenn er immer wieder mit allem davonkommt? Ich persönlich bemühe mich, ihn wie jeden anderen Schüler auch zu behandeln. Und jeder andere Schüler würde allermindestens für einige Zeit ausgeschlossen, wenn er seine Freunde derart in Gefahr gebracht hätte. Bedenken Sie, Minister, gegen alle Schulregeln und nach allem, was wir zu seinem Schutz getan haben, außerhalb der Schule angetroffen, spätabends in Gesellschaft eines Werwolfs und eines Mörders. Und außerdem habe ich Grund zu der Annahme, dass er auch unrechtmäßig in Hogsmeade war. Gut und schön. Wir werden sehen, Snape, wir werden sehen. Der Junge hat zweifellos eine Dummheit begangen. Harry lag mit geschlossenen Augen da und lauschte. Ihm war sterbenselend zumute. Die Worte schienen nur langsam von seinen Ohren in sein Hirn zu dringen, und er verstand sie kaum. Seine Glieder fühlten sich an wie mit Blei gefüllt. Die Augenlider waren zu schwer, um sie zu öffnen. Er wollte hier auf diesem bequemen Bett für alle Ewigkeit liegen bleiben.
Was mich am meisten erstaunt, ist das Verhalten der Dementoren.
Sie haben wirklich keine Ahnung, weshalb sie zurückgewichen sind, Snape?
Nein, Minister. Als ich zu mir kam, nahmen sie gerade wieder ihre Posten an den Toren ein.
Unglaublich.
Aber Black und Harry und das Mädchen waren
alle bewusstlos, als ich zu ihnen gelangte. Ich habe Black natürlich sofort gefesselt und geknebelt und alle gleich ins Schloss gebracht.
Eine Pause trat ein. Harrys Denken schien ein wenig schneller zu werden, und damit wuchs auch ein nagendes Gefühl in der Tiefe seines Magens. Er öffnete die Augen. Alles war ein wenig verschwommen. Jemand hatte ihm die Brille abgenommen. Er lag im dunklen Krankensaal. Ganz am Ende des Saals konnte er Madame Pomfrey erkennen, die mit dem Rücken zu ihm stand und sich über ein Bett beugte. Harry kniff die Augen zusammen. Neben Madame Pomfreys Arm lugte Rons roter Haarschopf hervor. Harry wandte den Kopf auf die andere Seite. Im Bett neben ihm lag Hermine. Ihr Bett lag im Mondlicht. Auch sie hatte die Augen geöffnet und schien starr vor Angst. Als sie sah, dass Harry wach war, legte sie einen Finger auf die Lippen und deutete auf den Eingang. Die Tür war offen, und vom Korridor her drangen die Stimmen von Cornelius Fudge und Snape. Jetzt hastete Madame Pomfrey auf Harrys Bett zu. Er wandte sich um. Sie hatte den größten Schokoladeriegel in den Händen, den er je gesehen hatte. Er sah aus wie ein Pflasterstein.
»Aha, du bist wach«,
begrüßte sie ihn forsch. Sie legte den Schokoriegel auf Harrys Nachttisch und schlug mit einem Hämmerchen Stücke herunter.
»Wie geht's, Ron?«,
fragten Harry und Hermine wie aus einem Mund.
»Er wird's überleben«, sagte Madame Pomfrey mit bitterer Miene. »Und ihr beiden, ihr bleibt hier, bis ich überzeugt bin, dass Potter, was fällt dir eigentlich ein?«
Harry hatte sich aufgerichtet, die Brille auf die Nase gesetzt und den Zauberstab gepackt.
»Ich muss den Schulleiter sprechen. Potter«, sagte Madame Pomfrey besänftigend, »es ist alles gut. Sie haben Black. Er ist oben eingeschlossen. Die Dementoren werden ihn jeden Moment küssen.«
»Was?«
Harry sprang aus dem Bett.
Hermine folgte ihm. Doch draußen im Gang hatten sie seinen Schrei gehört. Einen Moment später betraten Cornelius Fudge und Snape den Krankensaal.
»Harry, Harry, was soll das denn?« sagte Fudge aufgebracht. »Du solltest im Bett bleiben.«
»Hat er seine Schokolade bekommen?« fragte er besorgt Madame Pomfrey.
»Minister, bitte hören Sie, Sirius Black ist unschuldig. Peter Pettigrew hat seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht. Wir haben ihn heute Nacht gesehen. Sie dürfen nicht zulassen, dass die Dementoren diese Sache mit Sirius anstellen. Er ist...«
Doch Fudge schüttelte sanft lächelnd den Kopf.
»Harry, Harry, du bist völlig durcheinander. Du hast Fürchterliches durchlitten. Leg dich jetzt wieder hin. Wir haben alles im Griff.«
»Haben Sie nicht. Sie haben den falschen Mann.« »Minister, bitte hören Sie«, sagte Hermine.
Sie trat rasch an Harrys Seite und sah Fudge flehend an.
»Ich habe ihn auch gesehen. Es war Rons Ratte. Er ist ein Animagus. Pettigrew, meine ich. Und...«
»Sehen Sie, Minister«, sagte Snape, »völlig übergeschnappt. Alle beide. Black hat ganze Arbeit geleistet.
Wir sind nicht übergeschnappt.«
»Minister! Professor!« sagte Madame Pomfrey empört.
»Ich muss darauf bestehen, dass Sie gehen. Potter ist mein Patient und Sie dürfen ihn nicht aufregen.« »Ich bin nicht aufgeregt. Ich versuche nur zu sagen, was passiert ist. Wenn Sie nur zuhören würden...«
Doch Madame Pomfrey stopfte ihm blitzschnell ein großes Stück Schokolade in den Mund. Harry verschluckte sich und sie nutzte die Gelegenheit, um ihn mit sanfter Gewalt aufs Bett zu schubsen.
»Nun, ich bitte Sie, Minister, diese Kinder brauchen Pflege. Bitte, bitte, gehen Sie.«
Die Tür ging auf und herein kam Dumbledore. Harry würgte seinen Mund voll Schokolade mühsam hinunter und stand wieder auf.
»Professor Dumbledore, Sirius Black, um Himmels Willen«, sagte Madame Pomfrey erzürnt. »Ist das Ihr der Krankenflügel oder was? Direktor, ich muss...«
»Verzeihung, Poppy, aber ich muss kurz mit Mr. Potter und Miss Granger sprechen. Ich habe eben mit Sirius Black geredet.« »Ich nehme an, er hat Ihnen dasselbe Märchen erzählt, das er Potter ins Hirn gepflanzt hat«, fauchte Snape. »Etwas von einer Ratte und dass Pettigrew noch am Leben sei?« »Das ist tatsächlich Blacks Darstellung«, sagte Dumbledore und sah Snape durch seine Halbmundbrille scharf an.
»Und meine Aussage zählt überhaupt nicht. Peter Pettigrew war nicht in der heulenden Hütte. Und draußen auf den Ländereien war keine Spur von ihm zu sehen.«
»Sie waren doch bewusstlos, Professor. Sie kamen zu spät, um zu hören«, sagte Hermine.
»Miss Granger, hielten Sie Ihre Zunge.«
Aber, Snape«, sagte Fudge aufgeschreckt. »Die junge Dame ist ein wenig durcheinander. Da müssen wir nachsichtig sein.«
»Ich möchte mit Harry und Hermine unter sechs Augen sprechen. Cornelius, Severus, Poppy, bitte, lassen Sie uns allein.«
»Aber, Direktor«, brustete Madame Pomfrey, »Sie brauchen Pflege. Sie brauchen Ruhe.«
»Es duldet keinen Aufschub. Ich muss darauf bestehen.«
Madame Pomfrey schürzte die Lippen, ging mit steifen Schritten hinüber zu ihrem Büro am Ende des Krankensaals und schlug die Tür hinter sich zu. Fudge warf einen Blick auf die große Taschenuhr, die an seiner Weste baumelte. »Die Dementoren müssten inzwischen da sein. Ich werde Sie in Empfang nehmen. Wir sehen uns dann oben, Dumbledore.« Er ging zur Tür und hielt sie für Snape auf, doch Snape rührte sich nicht.
»Sie glaube doch nicht etwa auch nur ein Wort von Blacks Geschichte«, flüsterte Snape und starrte Dumbledore an. »Ich würde jetzt gern Harry und Hermine allein sprechen.«
Snape trat einen Schritt auf Dumbledore zu.
»Sirius Black hat schon im Alter von 16 Jahren bewiesen, dass er zum Mord fähig ist. Sie haben das nicht vergessen, Direktor. Sie haben nicht vergessen, dass er einst mich umbringen wollte.«
»Mein Gedächtnis hat nicht gelitten, Severus.«
Snape drehte sich auf dem Absatz um und marschierte durch die Tür, die Fudge immer noch für ihn aufhielt. Als sie verschwunden waren, wandte sich Dumbledore Harry und Hermine zu. Beide sprudelten gleichzeitig los.
»Professor, Black sagt die Wahrheit. Wir haben Pettigrew gesehen. Er konnte entkommen, als Professor Lupin sich in einen Werwolf verwandelte. Er ist eine Ratte. Pettigrews Vorderpfote, einen Finger, meine ich. Er hat ihn abgeschnitten. Pettigrew hat Ron angegriffen. Es war nicht Sirius.«
Doch Dumbledore hob die Hand, um die Flut von Erklärungen aufzuhalten.
»Ihr seid jetzt mit Zuhören dran. Und bitte unterbrecht mich nicht, weil wir sehr wenig Zeit haben. Es gibt nicht die Spur eines Beweises für Blacks Geschichte.
Ich habe nur euer Wort, und das Wort zweier 13-jähriger Zauberer wird niemanden überzeugen. Eine Straße voller Augenzeugen hat geschworen, dass Cyrus Pettigrew ermordet hat. Ich selbst habe im Ministerium ausgesagt, dass Sirius Potters Geheimniswahrer war.
Professor Lupin kann es Ihnen erklären.
Professor Lupin steckt gegenwärtig tief im Wald und kann keinem Menschen irgendwas erklären. Wenn er wieder ein Mensch ist, wird es zu spät sein. Sirius wird tot sein. Schlimmer als tot. Ich muss hinzufügen, dass die meisten von uns einem Werwolf dermaßen misstrauen, dass sein Zeugnis wenig Gewicht haben wird. Und die Tatsache, dass er und Sirius alte Freunde sind. Aber hör mir zu, Harry. Es ist zu spät. Verstehst du? Du musst einsehen, dass Professor Snapes Darstellung der Ereignisse viel überzeugender ist als eure.
Er hasst Sirius. Und alles nur, weil ihm Sirius einen dummen Streich gespielt hat, sagte Hermine verzweifelt.
Sirius hat sich nicht gerade wie ein Unschuldiger benommen. Er hat die fette Dame angegriffen. Dann ist er mit einem Messer in den Gryffindor-Turm eingedrungen. Jedenfalls haben wir ohne Pettigrew tot oder lebendig keine Chance, Sirius die Strafe zu ersparen.
Aber Sie glauben uns.
Ja, das tue ich. Doch es steht nicht in meiner Macht, andere Menschen die Wahrheit sehen zu lassen oder den Zaubereiminister in Schranken zu weisen.
Harry blickte stumm zu Dumbledore hoch und hatte plötzlich das Gefühl, der Boden unter ihm würde wegbrechen. Er hatte sich an den Gedanken gewöhnt, dass dieser Mann alles richten konnte. Er hatte erwartet, dass Dumbledore eine verblüffende Lösung aus dem Hut zaubern würde, aber nein, ihre letzte Hoffnung war zunichte.
»Was wir brauchen, ist mehr Zeit.«
»Aber«, setzte Hermine an, und dann bekam sie ganz runde Augen.
»Oh!« Und jetzt passt auf. Sirius ist in Professor Flitwicks Büro im 7. Stock eingeschlossen. 13. Fenster rechts vom Westturm. Wenn alles gut geht, werdet ihr heute Nacht mehr als ein unschuldiges Leben retten können. Doch vergesst Folgendes nicht, ihr beiden. Niemand darf euch sehen. Hermine, du kennst das Gesetz, du weißt, was auf dem Spiel steht. Niemand darf euch sehen.
Harry hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Dumbledore war bereits an der Tür, als er sich noch einmal umdrehte.
Ich werde euch einschließen. Es ist 11:55. Hermine, 3 Drehungen sollten genügen. »Viel Glück.«
»Viel Glück? 3 Drehungen? Was redet ihr da? Was sollen wir tun?« Doch Hermine fingerte am Kragen ihres Umhangs und zog eine sehr lange, sehr feingliedrige Goldkette hervor.
»Harry, komm, schnell!«
Völlig verdattert trat Harry zu ihr. Sie hielt die Kette in die Höhe. Harry sah ein winziges, funkelndes Stundenglas dranhängen.
»Hier!«
Sie warf die Kette auch um seinen Hals.
»Bereit? Was haben wir vor?«
Hermine drehte das Stundenglas 3-mal im Kreis. Der dunkle Krankensaal löste sich auf. Harry hatte das Gefühl, schnell, rasend schnell rückwärts zu fliegen. Eine Flut von Farben und verschwommenen Gestalten raste an ihm vorbei. In seinen Ohren hämmerte es. Er versuchte zu rufen, konnte aber seine eigene Stimme nicht hören. Und dann spürte er wieder festen Boden unter den Füßen und um ihn her nahm alles wieder klare Gestalt an. Er stand neben Hermine in der menschenleeren Eingangshalle. Goldenes Sonnenlicht ergoss sich durch das offene Portal über den steingefliesten Boden. Die Kette des Stundenglases schnitt ihm in den Hals. Verwirrt wandte er sich Hermine zu.
»Hermine, was? Hier rein!«
Hermine packte ihn am Arm und zog ihn quer durch die Halle zu einem Besenschrank. Sie öffnete ihn, schubste Harry hinein in das Durcheinander von Eimern und Wischlappen, dann zog sie die Tür hinter ihnen zu.
»Was? Wie? Hermine, was ist passiert? Wir haben eine kleine Zeitreise gemacht. 3 Stunden in die Vergangenheit.«
Harry tastete nach seinem Bein und zwickte es kräftig. Es tat richtig weh. Also war er offenbar nicht mitten in einem haarsträubenden Traum. Aber,
scht, hör mal, da kommt jemand. Ich glaube, das könnten wir sein.
Hermine drückte ein Ohr an die Schranktür.
Schritte durch die Halle. Ja, ich glaube, das sind wir auf dem Weg zu Hagrid. Willst du mir sagen, dass wir hier in diesem Schrank sind und gleichzeitig auch da draußen? Ja, ich bin sicher, dass wir es sind.
Klingt nicht mehr als drei Leute. Und wir gehen langsam, weil wir unter dem Tarnumhang stecken. Sie verstummte und lauschte gespannt.
Wir gehen die Treppe runter.
Hermine setzte sich auf einen umgestülpten Eimer. Die Anspannung stand ihr ins Gesicht geschrieben, doch Harry musste unbedingt ein paar Fragen stellen.
Wo hast du dieses Ding, dieses Stundenglas her? Es heißt Zeitumkehrer. Und ich hab's am ersten Tag nach den Ferien von Professor McGonagall bekommen. Sie ließ mich schwören, dass ich es niemandem sage. Sie musste alle möglichen Briefe an das Zaubereiministerium schreiben, damit ich einen kriegen konnte. Sie musste ihnen sagen, dass ich eine vorbildliche Schülerin bin und dass ich es niemals für irgendwas anderes als meine Schulausbildung benutzen würde. Ich habe den Zeitumkehrer gedreht, damit ich die Stunden noch einmal erlebe, und deshalb habe ich mehrere Fächer gleichzeitig belegen können. Verstehst du jetzt? Aber, Harry, ich weiß nicht, was Dumbledore meint, was wir tun sollen. Warum hat er gesagt, wir sollen 3 Stunden zurückgehen? Wie soll das Sirius nützen?
Harry starrte in ihr sorgenvolles Gesicht.
Etwas muss um diese Zeit passiert sein. Etwas, das wir ändern sollen. Was ist passiert? Vor 3 Stunden gingen wir hinunter zu Hagrid. Das ist jetzt vor 3 Stunden. Wir gehen gerade hinunter zu Hagrid. Wir haben uns eben gehen hören.
Harry runzelte die Stirn. Er hatte das Gefühl, vor Anstrengung sein ganzes Hirn zu verknoten.
Dumbledore hat eben gesagt, dass wir mehr als ein unschuldiges Leben retten können. Hermine, wir retten Seidenschnabel. Aber wie helfen wir damit Sirius?
Dumbledore, er hat uns gerade erklärt, wo das Fenster ist. Das Fenster von Flitwicks Büro, wo sie Sirius eingeschlossen haben. Wir müssen mit Seidenschnabel zum Fenster fliegen und Sirius retten. Sirius kann mit Seidenschnabel fliehen. Sie können zusammen entkommen. Harry sah Hermines Gesicht nur undeutlich, doch sie schien entsetzt zu sein.
Wenn wir das schaffen, ohne gesehen zu werden, wäre das ein Wunder. Wir müssen es einfach versuchen, oder?
Er stand auf, legte ein Ohr an die Tür. Hört sich nicht an, als ob jemand da wäre.
Komm, gehen wir.
Harry drückte die Schranktür auf. Die Eingangshalle war menschenleer. So schnell sie konnten, huschten sie aus dem Schrank und die steinernen Stufen hinunter. Schon zogen sich die Schatten in die Länge und wieder waren die Baumspitzen des verbotenen Waldes in Gold getaucht. Hermine warf einen Blick zurück.
Hoffentlich sieht uns keiner vom Fenster aus. Lass uns rennen. Und zwar hinüber zum Wald, einverstanden? Dann verstecken wir uns am besten hinter einem Baum und halten Ausschau. Gut, aber hinter den Gewächshäusern lang. Und möglichst weit weg von Hagrids Tür, oder sie sehen uns. Wir sind schon fast bei seiner Hütte.
Harry, dem immer noch nicht klar war, was sie meinte, lief los. Und Hermine folgte ihm auf den Fersen. Sie rannten durch die Gemüsegärten hinüber zu den Gewächshäusern, verpusteten sich in deren Schutz ein wenig und rannten dann so schnell sie konnten weiter. Sie schlugen einen Bogen um die peitschende Weide und gelangten schließlich zum schützenden Waldrand. Im Schatten der Bäume verborgen wandte Harry sich um. Sekunden später stand Hermine neben ihm und schnappte nach Luft.
»Gut, wir müssen zu Hagrid hinüberschleichen. Halt dich versteckt, Harry!«
Leise und dicht am Waldrand staksten sie im Unterholz voran. Denn ganz in der Nähe von Hagrids Hütte hörten sie, wie es an der Tür klopfte. Sie versteckten sich rasch hinter dem dicken Stamm einer Eiche und spähten an beiden Seiten hervor. Hagrid erschien in der Tür zitternd und bleich und sah sich stirnrunzelnd um. Dann hörte Harry seine eigene Stimme.
»Wir sind's! Wir tragen den Tarnumhang! Lass uns rein, dann können wir ihn ablegen!«
»Ihr hättet nicht kommen sollen«, flüsterte Hagrid.
Er trat zurück, ließ sie ein und schloss rasch die Tür.
»Das ist ja das Verrückteste, was wir je getan haben«, sagte Harry begeistert. »Gehen wir ein Stück weiter. Wir müssen näher an Seidenschnabel heran.«
Sie krauchten zwischen den Bäumen durch, bis sie den Hippogreif sahen, der gereizt an seiner Leine zerrte, die Hagrid am Zaun um sein Kürbisbeet befestigt hatte.
»Jetzt? Nein!« Wenn wir ihn jetzt stehlen, werden die Leute vom Ausschuss denken, Hagrid hätte ihn befreit. Wir müssen warten, bis sie sehen, dass er draußen angebunden ist. Da
Dann haben wir gerade mal 60 Sekunden, sagte Harry. Allmählich kam ihm das Unternehmen unmöglich vor. In diesem Moment drang aus Hagrids Hütte das Geräusch von zerbrechendem Porzellan. Jetzt hat er gerade den Milchkrug zerlegt. Gleich werde ich Krätze finden. Und tatsächlich hörten sie ein paar Minuten später ihren überraschten Aufschrei. Hermine, wie wäre es, wenn wir einfach reinrennen und uns Pettigrew schnappen?
Nein, begreifst du nicht? Wir brechen gerade eines der wichtigsten Zaubereigesetze. Niemand darf die Vergangenheit verändern, absolut niemand. Du hast Dumbledore gehört. Wenn wir gesehen werden, nur wir selbst und Hagrid würden uns sehen. Harry, was glaubst du, würdest du tun, wenn du dich selbst in Hagrids Hütte reinplatzen siehst?
Ich würde glauben, ich sei verrückt geworden. Oder vermuten, dass jemand schwarze Magie mit mir treibt.
Genau, du würdest es nicht verstehen. Du würdest dich vielleicht sogar selbst angreifen, verstehst du nicht?
Professor McGonagall hat mir erzählt, was für schreckliche Dinge schon geschehen sind, wenn Zauberer an der Vergangenheit herumgepfuscht haben. Viele von ihnen haben im Durcheinander ihr Vergangenes oder Künftiges selbst getötet.
Schon gut, war nur eine Idee. Ich dachte,
doch Hermine stieß ihn in die Rippen und deutete hinüber zum Schloss. Harry schob den Kopf ein wenig vor, um das Portal in der Ferne sehen zu können. Dumbledore, Fudge, das alte Ausschussmitglied und McNair, der Henker, kam die Treppe herunter.
»Wir kommen jetzt gleich raus.«
Und tatsächlich öffnete sich Augenblicke später Hagrids Tür und Harry sah sich selbst, Ron und Hermine zusammen mit Hagrid herauskommen. Es war zweifellos das befremdlichste Erlebnis, das er je gehabt hatte, hinter einem Baum zu stehen und sie selbst dort drüben im Kürbisbeet zu beobachten.
»Schon gut, Schnäbelchen, es ist alles gut. Geht jetzt, sputet euch.«
»Hagrid, wir können nicht einfach, wir sagen Ihnen, was wirklich passiert ist. Sie dürfen ihn nicht umbringen.«
»Geht, ist schon alles schlimm genug. Da müsst ihr nicht auch noch Ärger kriegen.«
Harry sah, wie Hermine im Kürbisbeet den Umhang über ihn und Ron warf.
»Geht schnell und lauscht nicht.«
Vorne an Hagrids Tür klopfte es. Henker und Zeugen waren da. Hagrid wandte sich um und ging zurück in die Hütte. Die Hintertür ließ er offen. Harry sah, wie sich das Gras um die Hütte fleckweise plättete und hörte, wie sich drei Paar Füße entfernten. Er, Ron und Hermine waren gegangen. Doch der Harry und die Hermine, die sich hinter den Bäumen versteckt hatten, konnten jetzt durch die offene Hintertür hören, was in der Hütte vor sich ging.
»Wo ist das Biest?«
sagte die kalte Stimme McNairs.
»Draußen!«
Harry zog rasch den Kopf zurück, als McNair an Hagrids Fenster auftauchte und zu Seidenschnabel hinaussah. Dann hörten sie Fudge.
»Wir müssen den offiziellen Hinrichtungsbefehl verlesen, Hagrid, ich mach's kurz. Und dann musst du ihn unterschreiben und McNair auch. McNair, hören Sie zu, das ist Vorschrift.«
McNairs Gesicht verschwand vom Fenster. »Jetzt oder nie. Warte hier, ich mach das.« Fudge fing wieder an zu sprechen und Harry schnellte hinter seinem Baum hervor, sprang über den Zaun des Kürbisbeetes und lief auf Seidenschnabel zu.
»Der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe hat beschlossen, den Hippogreif Seidenschnabel, im Weiteren der Verurteilte genannt, am 6. Juni bei Sonnenuntergang hinzurichten.«
Und wieder starrte Harry darauf bedacht, nicht zu blinzeln, in Seidenschnabels grimmiges rotes Auge und verbeugte sich. Seidenschnabel sank auf die schuppigen Knie und richtete sich wieder auf. Harry nahm die Leine, die den Hippogreif in den Zaun band, und versuchte, den Knoten zu lösen.
»Verurteilt zum Tode durch Enthauptung, auszuführen durch den vom Ausschuss ernannten Henker, Walton McNair.«
»Komm mit, Seidenschnabel, komm mit, wir helfen dir, leise, leise.«
»Und schriftlich von ihm zu bestätigen, Hagrid, du unterschreibst hier.«
Harry zerrte nach Leibeskräften an dem Seil. Doch Seidenschnabel hatte sich mit den Vorderbeinen eingegraben.
»Nun, bringen wir es hinter uns«, sagte die dünne Stimme des alten Ausschussmitglieds in Hagrids Hütte. »Hagrid, vielleicht wäre es besser, wenn Sie drinbleiben würden.«
»Nein, ich will bei ihm sein. Ich will nicht, dass er allein ist.«
Das Geräusch von Schritten drang aus der Hütte.
»Seidenschnabel, beweg endlich deinen Hintern«, flehte Harry.
Er zog noch heftiger am Seil um Seidenschnabels Hals. Der Hippogreif raschelte verärgert mit den Flügeln und bewegte sich allmählich. Noch waren sie einige Meter vom Wald entfernt und von Hagrids Hintertür aus deutlich zu sehen.
»Einen Moment noch, bitte, McNair«, erklang Dumbledores Stimme. »Auch Sie müssen hier unterschreiben.«
Die Schritte verstummten. Harry warf sich ins Seil. Seidenschnabel schnappte mit dem Schnabel und ließ sich herab, ein wenig schneller zu gehen. Hermines weißes Gesicht lugte hinter einem Baum hervor.
»Harry, schnell!«
Noch immer konnte Harry Dumbledore in der Hütte sprechen hören. Noch einmal ruckte er an dem Seil. Seidenschnabel verfiel in einen widerwilligen Trott. Sie erreichten die Bäume.
»Schnell, schnell!«
stöhnte Hermine und sprang hinter ihrem Baum hervor. Auch sie packte jetzt das Seil und zog wie verrückt daran, um Seidenschnabel ein wenig Beine zu machen. Harry blickte über die Schulter. Jetzt waren sie außer Sicht. Sie konnten Hagrids Garten nicht mehr sehen.
»Halt! Sie können uns noch hören!«
Krachend schlug Hagrids Hintertür auf. Harry, Hermine und Seidenschnabel machten keinen Mucks. Selbst der Hippogreif schien gespannt zu lauschen. Stille. Dann:
»Wo ist er denn?«
sagte die dünne Stimme des Alten.
»Wo ist das Biest?«
»Es war hier angebunden«, sagte der Henker wutentbrannt. »Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Genau hier.«
»Höchst erstaunlich«,
sagte Dumbledore mit einem Glucksen in der Stimme.
»Schnäbelchen!«
rief Hagrid. Es gab ein surrendes Geräusch und dann folgte das Krachen einer Axt. Der Henker schien sie vor Wut in den Zaun geschlagen zu haben. Und dann kam Hagrids Heulen und diesmal konnten sie Hagrids Worte durch sein Schluchzen hören.
»Fort! Fort! Glück für Schnäbelchen, es ist fort! Muss sich losgerissen haben, kluger junge Schnäbelchen!«
Seidenschnabel begann am Seil zu zerren. Offenbar wollte er zu Hagrid zurück. Harry und Hermine gruben die Fersen in den Waldboden und warfen sich ins Seil, um ihn aufzuhalten.
»Jemand hat ihn losgebunden«, raunzte der Henker. »Wir sollten das Gelände absuchen und den Wald.«
»McNair, und wenn Seidenschnabel wirklich gestohlen wurde, glauben Sie, der Dieb hätte ihn zu Fuß fortgebracht?«
sagte Dumbledore und seine Stimme klang recht vergnügt.
»Suchen Sie den Himmel ab, wenn Sie wollen. Hagrid, ich könnte eine Tasse Tee vertragen. Oder einen großen Schnaps?«
»Oh, natürlich, Professor«, sagte Hagrid, offenbar erschöpft vor Glück. Kommen Sie rein, Professor.«
Hermine und Harry lauschten mit gespitzten Ohren. Sie hörten Schritte, das leise Fluchen des Henkers, die Tür fiel ins Schloss und dann herrschte Stille.
»Was jetzt? Wir müssen uns hier drin verstecken«, sagte Hermine, die ziemlich mitgenommen aussah. »Wir müssen erst einmal warten, bis sie wieder im Schloss sind, und dann, bis es ungefährlich ist, mit Seidenschnabel zum Fenster von Sirius fliegen. Er wird erst in ein paar Stunden dort sein. Mensch, das wird schwierig werden.«
Nervös blickte sie über die Schulter ins Dunkel des Waldes. Die Sonne ging jetzt unter. Harry dachte scharf nach.
»Wir können nicht hierbleiben. Wir müssen die peitschende Weide sehen können, sonst wissen wir nicht, was geschieht.« »Gut. Aber wir dürfen uns nicht blicken lassen, Harry. Denk dran.«
Während sie am Waldrand entlang schlichen, senkte sich die Dunkelheit wie ein schwarzes Tuch über sie. Schließlich versteckten sie sich hinter einer Gruppe von Bäumen, von der aus sie die peitschende Weide erkennen konnten.
»Da ist Ron«, sagte Harry plötzlich.
Eine dunkle Gestalt hetzte über das Gras und ihre Rufe hallten durch die stille Nachtluft.
»Lass ihn in Ruhe! Hau ab! Krätze, komm hierher!«
Und dann tauchten wie aus dem Nichts zwei weitere Gestalten auf. Harry beobachtete, wie er selbst und Hermine Ron hinterherjagten, der jetzt ins Gras hechtete.
»Hab ich dich! Hau ab, du stinkender Kater!«
»Da ist Sirius«, sagte Harry. Der riesige Hund war zwischen den Wurzeln der Weide hervorgesprungen. Sie sahen, wie der schwarze Umriss Harry zu Boden stieß und Ron packte.
»Sieht von hier noch schlimmer aus, nicht wahr?«, sagte Harry
und beobachtete, wie der Hund Ron zwischen die Wurzeln zerrte.
»Autsch! Der Baum hat mir gerade eine verpasst! Oh, und jetzt kriegst du auch eine gewischt! Das ist unheimlich!«
Die peitschende Weide ächzte und schlug mit den unteren Zweigen aus. Sie sahen sich selbst dabei zu, wie sie immer wieder versuchten, den Baum zu überlisten und an den Stamm zu gelangen. Und dann erstarrte der Baum.
»Jetzt hat Krummbein den Knoten gedrückt«, sagte Hermine. »Und los geht's. Wir sind schon drin.«
Kaum waren sie verschwunden, regte sich der Baum wieder. Sekunden später hörten sie ganz in der Nähe Schritte. Dumbledore, McNair, Fudge und das alte Ausschussmitglied waren auf dem Rückweg ins Schloss.
Gleich nachdem wir runter in den Tunnel sind, wenn Dumbledore doch bloß mitgekommen wäre. McNair und Fudge wären dann auch gekommen. Und Fudge hätte McNair auf der Stelle befohlen, Sirius umzubringen. Darauf kannst du Gift nehmen.
Sie sahen den vier Männern nach, die jetzt die Schlosstreppe hochstiegen und verschwanden. Ein paar Minuten herrschte Stille. Dann,
dort kommt Lupin, sagte Harry.
Und sie sahen seine Gestalt die Steinstufen hinunterspringen und auf die Weide zurennen. Harry sah zum Himmel. Der Mond war völlig hinter den Wolken verschwunden. Sie sahen, wie Lupin einen abgebrochenen Zweig aus dem Gras hob und den Knoten am Baumstamm anstupste. Der Baum hörte auf, um sich zu schlagen, und auch Lupin verschwand im Erdloch zwischen den Wurzeln.
Wenn er nur den Tarnumhang mitgenommen hätte, der liegt da einfach rum. Ah, wenn ich kurz rüberrenne und ihn hole, kann ihn Snape nicht mitnehmen. Und Harry, niemand darf uns sehen. Wie kannst du das ertragen, einfach nur rumzustehen und alles geschehen zu lassen? Ach, ich schnapp mir den Umhang. Harry, nein!
Hermine packte Harry am Kragen und keinen Moment zu früh. In diesem Augenblick hörten sie, wie jemand laut anfing zu singen. Es war Hagrid. Leicht schwankend war er auf dem Weg zum Schloss, schmetterte ein Liedchen und fuchtelte mit einer großen Flasche in der Hand durch die Luft.
Siehst du? Siehst du, was passiert wäre? Wir müssen versteckt bleiben. Nein, Seichenschnabel!
Der Hippogreif machte erneut hektische Anstalten, zu Hagrid zu laufen. Auch Harry packte ihn jetzt wieder an der Leine und hielt ihn mühsam zurück. Sie sahen Hagrid nach, wie er in gewagten Schlangenlinien den Weg entlang ging und schließlich verschwand. Seidenschnabel erlahmte und ließ traurig den Kopf sinken. Kaum zwei Minuten später flog das Schlossportal erneut auf und Snape kam heraus. Mit großen Schritten kam er auf die Weide zu. Vor der Weide hielt er inne und blickte sich um. Harry ballte die Fäuste. Snape langte nach dem Tarnumhang im Gras und hob ihn hoch.
»Lass deine dreckigen Finger davon«, knurrte Harry hinter vorgehaltener Hand. »Scht!«
Snape nahm den Ast, den schon Lupin benutzt hatte, um den Baum zu lähmen, stupste gegen den Knoten und verschwand dann unter dem Tarnumhang.
»Das war's. Wir sind alle da unten. Und jetzt müssen wir warten, bis wir wieder rauskommen.«
Sie nahm das Ende von Seidenschnabels Leine und wickelte es fest um den nächsten Baum. Dann setzte sie sich auf den trockenen Boden und schlang die Arme um die Knie.
»Harry, eins verstehe ich nicht. Warum haben die Dementoren Sirius nicht gekriegt? Ich weiß noch, wie sie kamen, und dann bin ich wohl ohnmächtig geworden. Es waren so viele.«
Auch Harry setzte sich ins Gras. Er schilderte Hermine, was er gesehen hatte. Der Dementor hatte bereits seinen Schlund auf Harrys Mund gesenkt, als ein großes, weißes Etwas über den See galoppiert kam und die Dementoren zum Rückzug trieb. Als Harry fertig war, stand Hermines Mund halb offen.
»Aber was war das? Wenn es die Dementoren vertrieben hat, dann kann es nur eins gewesen sein. Ein richtiger Patronus. Ein mächtiger. Aber wer hat ihn heraufbeschworen?«
Harry antwortete nicht. Er dachte an die Gestalt, die er auf der anderen Seite des Sees gesehen hatte. Er wusste schon, an wen er dabei dachte. Aber wie konnte das nur möglich sein?
»Hast du nicht gesehen, wie er aussah? War es einer der Lehrer?«
»Nein, es war kein Lehrer.
Aber es muss ein sehr mächtiger Zauberer gewesen sein, wenn er all diese Dementoren verjagen konnte. Wenn der Patronus so leuchtete, hat er ihn nicht beschienen? Konntest du nicht sehen?«
»Doch, ich habe ihn gesehen. Aber vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Ich konnte nicht klar denken. Gleich danach bin ich ohnmächtig geworden.«
»Wer, glaubst du, war es?«
»Ich glaube, es war mein Vater.« Harry blickte auf und sah, dass Hermine den Mund weit aufgerissen hatte. Sie starrte ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und Mitleid an.
»Harry, dein Dad ist, naja, tot.«
»Das weiß ich.
Glaubst du, es war ein Geist?«
»Ich weiß nicht. Nein, er schien aus Fleisch und Blut. Aber dann, vielleicht habe ich mir alles nur eingebildet. Aber was ich gesehen habe, sah wie Dad aus. Ich habe Fotos von ihm.« Hermine sah ihn immer noch an, als mache sie sich Sorgen um seinen Verstand.
Ich weiß, das klingt verrückt. Er sah sich nach dem Hippogreif um, der gerade den Schnabel in die Erde bohrte und offenbar nach Würmern suchte, aber im Grunde sah er Seidenschnabel gar nicht an. Er dachte über seinen Vater nach und über seine drei ältesten Freunde, Moni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Waren sie alle vier heute Nacht auf dem Gelände? Wurmschwanz war diesen Abend wieder aufgetaucht, wodurch alle gedacht hatten, er sei tot. War es denn unmöglich, dass sein Vater dasselbe getan hatte? Hatte er drüben am anderen Ufer wirklich jemanden gesehen? Die Gestalt war zu weit weg und zu verschwommen, doch einen Moment lang war er sich sicher gewesen, bevor er ohnmächtig wurde. Eine leichte Brise ließ die Blätter über ihnen rascheln. Hinter den Wolken, die über den Himmel zogen, kam der Mond zum Vorschein und verschwand wieder. Hermine saß da, unverwandt auf die Weide blickend und wartete. Und dann, endlich nach über einer Stunde, da kommen wir. Auch Seidenschnabel hob den Kopf. Sie sahen Lupin, Ron und Pettigrew mühsam aus dem Erdloch klettern. Dann kam Hermine, dann der bewusstlose Snape, merkwürdig senkrecht dahinschwebend. Schließlich kamen Harry und Black. Sie alle machten sich auf den Weg zum Schloss. Harrys Herz begann sehr schnell zu pochen. Er sah zum Himmel. Jeden Moment würde diese Wolke weiterziehen und der Mond würde zum Vorschein kommen. »Harry, wir müssen hier bleiben. Wir dürfen nicht gesehen werden. Wir können nichts tun. Also lassen wir Pettigrew einfach wieder entkommen. Wie willst du denn in der Dunkelheit eine Ratte finden? Wir können nichts tun. Wir sind zurückgekommen, um Sirius zu helfen, und wir sollten jetzt nichts anderes tun. Ist ja gut.« Der Mond trat hinter der Wolke hervor. Sie sahen, wie die kleinen Figuren auf dem Gras innehielten. Dann bewegte sich etwas. »Das ist Lupin. Er verwandelt sich.« »Hermine! Wir müssen fort von hier.« »Das geht nicht. Ich erkläre dir doch ständig, dass wir uns nicht einmischen sollen.« »Ja, doch. Aber Lupin wird in den Wald rennen, direkt auf uns zu.« Hermine riss die Augen auf. »Schnell!« stöhnte sie und sprang zu Seidenschnabel, um ihn loszubinden. »Schnell! Wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir uns verstecken? Die Dementoren werden jeden Moment kommen. Zurück zu Hagrid. Die Hütte ist leer. Komm schon!« Sie rannten so schnell sie konnten und Seidenschnabel setzte in langen Sprüngen hinter ihnen her. Schon hörten sie den Werwolf hinter sich heulen. Sie konnten die Hütte jetzt sehen. Harry rutschte zur Tür, stieß sie auf und Hermine und Seidenschnabel flitzten an ihm vorbei. Harry stürzte ihnen nach und verriegelte die Tür. »Fang!« der Saurüde kläffte laut. »Scht! Fang! Wir sind's!« sagte Hermine. Rasch ging sie hinüber und kraulte Fang besänftigend die Ohren. »Huh! Das war wirklich knapp!« »Ja!« Harry sah aus dem Fenster. Von hier aus war kaum noch etwas zu sehen. Seidenschnabel schien überglücklich, wieder zu Hause zu sein. Er legte sich vor den Kamin, faltete zufrieden die Flügel und wollte offenbar ein kleines Nickerchen einlegen. »Ich glaube, ich gehe am besten wieder nach draußen. Ich kann von hier aus nicht sehen, was passiert, und wir müssen auch wissen, wann es Zeit ist.« Hermine sah ihn argwöhnisch an. »Ich werde mich ganz bestimmt nicht einmischen. Aber wenn wir nicht sehen, was passiert, wie sollen wir dann wissen, wann es Zeit ist, Sirius zu retten?« »Von mir aus. Ich warte hier mit Seidenschnabel. Aber sei vorsichtig, Harry. Da draußen ist ein Werwolf und die Dementoren.« Harry ging hinaus und schlich um die Hütte herum. Aus der Ferne hörte er erschöpfte Schreie. Die Dementoren kreisten jetzt Sirius ein. Er und Hermine würden jeden Augenblick zu ihm laufen. Harry schaute hinüber zum See und sein Herz führte eine Art Trommelwirbel in seiner Brust auf. Wer immer auch den Patronus geschickt hatte, würde jeden Moment auftauchen. Für den Bruchteil einer Sekunde stand er unentschlossen vor Hagrids Tür. Keiner darf dich sehen. Doch er wollte nicht gesehen werden. Er wollte sehen. Er musste es unbedingt wissen. Und da waren die Dementoren. Sie kamen aus der Dunkelheit, aus allen Richtungen und glitten am Ufer des Sees entlang. Sie entfernten sich von Harry, schwebten hinüber zum anderen Ufer. Er würde ihnen nicht zu nahe kommen. Harry rannte los. Er dachte nur noch an seinen Vater, wenn er es war, wenn er es wirklich war. Er musste es wissen, er musste es herausfinden. Der See kam näher und näher. Doch niemand war zu sehen. Am anderen Ufer konnte er dünne Silberschleier erkennen, seine eigenen Versuche, einen Patronus zu schaffen. Harry versteckte sich hinter einem Busch am Wasser und schaute verzweifelt durch das Blattwerk. Das silberne Glimmen am anderen Ufer erlosch mit einem Mal. Erregung packte ihn und Furcht. Jeden Augenblick. »Komm jetzt«, murmelte er und spähte umher. »Wo bist du?« »Dad, komm bitte.« Doch keiner kam. Harry hob den Kopf und sah hinüber. Die Dementoren hatten einen Ring gebildet. Einer von ihnen nahm die Kapuze ab. Es war höchste Zeit, dass der Retter erschien, doch diesmal kam keiner zur Hilfe. Und dann traf es ihn wie ein Schlag. Er begriff. Er hatte nicht seinen Vater gesehen, sondern sich selbst. Harry stürzte hinter dem Busch hervor und zückte den Zauberstab. »Expecto Patronum«, rief er. Und aus der Spitze seines Zauberstabs brach etwas hervor, keine unförmige Nebelwolke, sondern ein schönes, blendend helles, silbernes Tier. Er kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was es war. Es sah aus wie ein Pferd. Es galoppierte lautlos davon über die schwarze Oberfläche des Sees. Harry sah, wie es den Kopf senkte und mit den Hinterbeinen gegen den Schwarm der Dementoren ausschlug. Jetzt galoppierte es im Kreis um die schwarzen Gestalten am Boden und die Dementoren wichen zurück, zerstreuten sich, verloren sich in der Dunkelheit und waren verschwunden. Der Patronus wandte sich um. Das Tier galoppierte über den stillen See zurück. Es war kein Pferd. Es war auch kein Einhorn. Es war ein Hirsch. Er leuchtete so hell wie der Mond am Himmel. Er kehrte zu ihm zurück. Am Ufer hielt er inne. Seine Hufe hinterließen keine Spur im weichen Boden. Er starrte Harry mit seinen großen silbernen Augen an. Langsam neigte er den Kopf mit dem schweren Geweih und Harry erkannte: »Krone«, flüsterte er. Doch als er das Geschöpf mit zitternden Fingern berühren wollte, verschwand es. Harry blieb mit ausgestreckter Hand stehen. Dann, und schon wollte ihm das Herz zerspringen, hörte er hinter sich Hufgetrappel. Er wirbelte herum und sah Hermine auf ihn zuspringen, Seidenschnabel im Schlepptau. »Was hast du getan? Du wolltest doch nur Ausschau halten!« »Ich hab gerade unser aller Leben gerettet. Komm, hinter diesen Busch, ich erklär's dir.« Er schilderte, was geschehen war, und Hermine lauschte abermals mit offenem Mund. »Hat dich jemand gesehen?« »Ja, hast du denn nicht zugehört?« »Ich hab mich gesehen. Es ist gut jetzt. Harry, ich kann's nicht glauben. Du hast einen Patronus heraufbeschworen, der all diese Dementoren verjagt hat? Oh, das ist sehr weit fortgeschrittene Zauberei.« »Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon einmal geschafft hatte. Red ich Unsinn?« »Ich weiß nicht. Harry, da drüben ist Snape.« Sie lugten hinter dem Busch hervor, auf die andere Seite. Snape war zu sich gekommen. Er zauberte Tragen herbei und hiefte die leblosen Gestalten von Harry, Hermine und Black hoch. Eine vierte Trage, zweifellos mit Ron, schwebte bereits neben ihm. Dann mit ausgestrecktem Zauberstab ließ er sie zum Schloss emporschweben.
»Gut, bald ist es soweit. Wir haben eine Dreiviertelstunde, bis Dumbledore die Tür zum Krankenflügel abschließt. Wir müssen Sirius retten und im Krankensaal zurück sein, bevor jemand merkt, dass wir fehlen.«
Beim Warten sahen sie den Wolken zu, die sich im See spiegelten, während der Busch vor ihnen in der Brise wisperte. Seidenschnabel langweilte sich und stocherte wieder nach Würmern.
»Meinst du, er ist schon dort oben?« sagte Harry und sah auf die Uhr.
Er sah hoch zum Schloss und zählte die Fenster rechts vom Westturm ab.
»Schau, wer ist das? Da kommt jemand aus dem Schloss.«
Harry spähte durch die Nacht. Der Mann eilte über das Gelände auf einen der Eingänge zu. Etwas Metallenes schimmerte an seinem Gürtel.
»McNair, der Henker. Er holt die Dementoren. Wir müssen los, Hermine.«
Hermine legte die Hände auf Seidenschnabels Rücken und Harry half ihr, sich aufzuschwingen. Dann stellte er den Fuß auf einen niedrigen Ast und kletterte selbst hoch. Er zog Seidenschnabel die Leine um den Hals und befestigte sie wie Zügel oben am Kumit.
»Fertig. Du hältst dich am besten an mir fest.«
Mit den Fersen stieß er Seidenschnabel sanft in die Seiten. Seidenschnabel flatterte mühelos hoch in den dunklen Himmel. Harry presste die Knie gegen seine Flanken und spürte, wie sich die großen Flügel neben ihnen kraftvoll spannten. Hermine klammerte sich fest um Harrys Hüfte. Er konnte sie murmeln hören. »Oh nein, das ist nichts für mich. Oh nein, das ist wirklich nichts für mich.« Harry trieb Seidenschnabel zur Eile. Sie schwebten leise hinauf zu den oberen Stockwerken des Schlosses. Harry zog die Leine heftig nach links und Seidenschnabel folgte ihm. Harry versuchte, die vorbeifliegenden Fenster zu zählen. »Oh!« sagte er und riss mit aller Kraft an der Leine. Seidenschnabel flog langsamer und dann blieben sie in der Luft stehen, wenn man mal davon absah, dass sie auf- und abhüpften, weil Seidenschnabel mit den Flügeln schlagen musste, um oben zu bleiben. »Er ist da«, sagte Harry, der Sirius gesehen hatte, als sie vor seinem Fenster auftauchten. Er streckte die Hand mit dem Zauberstab aus und konnte beim nächsten Flügelschlag gegen das Glas schlagen. Black blickte auf. Harry sah, wie ihm die Kinnlade herunterfiel. Black sprang vom Stuhl, stürzte zum Fenster und wollte es öffnen. Doch es war verschlossen. »Zurücktreten«, rief ihm Hermine zu. Mit der linken Hand klammerte sie sich an Harrys Umhang fest, mit der rechten zückte sie den Zauberstab. »Allohomora«, das Fenster sprang auf.
»Wie?«
fragte Black erschöpft und starrte den Hippogreif an. »Steig auf! Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte Harry und packte Seidenschnabel fest an der einen Seite seines schlanken Halses, um ihn ruhig zu halten. »Du musst fliehen. Die Dementoren kommen. McNair holt sie.« Black hielt sich an beiden Seiten des Fensters fest und zog Kopf und Schultern ins Freie. Ein Glück, dass er so mager war. In Sekundenschnelle gelang es ihm, ein Bein über Seidenschnabels Rücken zu schwingen und sich hinter Hermine auf den Hippogreif zu ziehen. »Gut gemacht, Seidenschnabel. Und jetzt hoch. Hoch zum Turm! Mach schon!« Mit einem Schlag seiner mächtigen Flügel rauschten sie davon, hoch bis zur Spitze des Westturms. Seidenschnabel landete hufklappernd auf den Zinnen und Harry und Hermine ließen sich sofort heruntergleiten. »Sirius, du verschwindest am besten schnell. Sie werden jeden Moment in Flitwicks Büro kommen und sehen, dass du fort bist.« Seidenschnabel scharrte auf den Boden und warf seinen scharfen Kopf hin und her.
»Was ist mit dem anderen Jungen passiert? Mit Ron?«
»Er wird sich wieder erholen. Ist immer noch außer Gefecht, aber Madame Pomfrey sagt, sie wird ihn schon wieder hinkriegen. Schnell, 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 flieh!«
Doch Black starrte Harry unverwandt an.
»Wie kann ich dir jemals danken?«
»Flieh!« riefen Harry und Hermine aus einem Mund.
Black warf Seidenschnabel herum und sah in den offenen Himmel.
»Wir sehen uns wieder. Du bist ganz der Sohn deines Vaters, Harry.«
Er drückte die Fersen in Seidenschnabels Seiten. Harry und Hermine sprangen zurück und die gewaltigen Flügel hoben sich von Neuem. Der Hippogreif stieg in den Nachthimmel. Harry sah ihnen nach, wie sie kleiner und kleiner wurden. Und dann schob sich eine Wolke vor den Mond. Fort waren sie.